Ich lese den Predigttext aus Psalm 102. Ein Gebet für den Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not. Neige deine Ohren zu mir. Wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald. Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, dass ich vergesse, mein Brot zu essen. Mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen. Ich bin wie eine Eule in der Wüste, wie ein Käuzchen in zerstörten Städten. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. Täglich schmähen mich meine Feinde und die mich verspotten, fluchen mit meinem Namen, denn ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Tränen vor deinem Drohen und Zorn, weil du mich hochgehoben und zu Boden geworfen hast. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten und ich verdorre wie Gras. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist. Und die Stunde ist gekommen, denn deine Knechte lieben seine Steine und tragen Leid um seine Trümmer. Dass die Völker den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit, wenn der Herr Zion wieder baut und erscheint in seiner Herrlichkeit. Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Das werde geschrieben für die Nachkommen und das Volk, das er schafft, wird den Herrn loben. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes, dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem, wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche dem Herrn dienen. Er demütigt auf dem Wege meine Kraft, er verkürzt meine Tage. Ich sage, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Deine Jahre wären für und für. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie schwinden dahin. Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Die Söhne deiner Knechte bleiben wohnen und ihr Geschlecht wird vor dir gedeihen.
Die Überschrift von dem Psalm lautet: Ein Gebet für den Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Und ich hoffe, das ist kein Omen für die Wahl. Aber vielleicht brauchen wir das Gebet heute noch. Wer weiß, was passiert. Ich möchte euch einladen, eure Handys auszumachen, zur Seite zu legen, die Live-Ticker auszuschalten. Ich bin bis 18 Uhr durch, aber dann feiern wir Abendmahl. Hier, von dem her, wir können eh nichts mehr ändern. Wir haben ja alle schon gewählt, hoffentlich. Und natürlich ist die Wahl wichtig, auch heute, diesem Sonntag. Ich weiß nicht, ob ich habe den Text unabhängig davon ausgewählt, aber irgendwie steckt da alles drin. Und was wichtiger als die Wahl ist, ist Gottes Präsenz, dass Gott hier ist. Dass Gott in unserem Leben ist. Und das klingt vielleicht banal, aber meiner Meinung nach können wir nichts Besseres tun, als jetzt heute Gottesdienst zu feiern und für uns selbst und für alle, die da sind, festzuhalten, dass es eine Realität gibt über der Realität, die die nächsten 4 Jahre unser Land betrifft. Deswegen möchte ich jetzt zum Anfang der Predigt beten. Vater im Himmel, ich lade dich ein, dass du hierher kommst und dass du dich zeigst in den Worten, die gesagt werden, in den Worten, die nicht gesagt werden. Und dass du in der Stille da bist, dass du in der Musik da bist, dass du dich real machst für uns. Nicht nur für unseren Kopf, sondern wirklich auch für unsere Ganzheit als Person. Ich lade dich ein, dass du sprichst, so wie du nur sprechen kannst. Amen. Ist ein langer Psalm. Und wenn man den so liest, dann bekommt man ziemlich schnell den Eindruck, irgendwas stimmt da nicht. Denn auch in dem Psalm hat man es mit zwei sehr unterschiedlichen Realitäten zu tun. Er beginnt als einer der herzzerreißendsten, dramatischsten Psalmen, die in der Bibel stehen. So ein paar Sätze, die wir hier lesen können. Meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer, mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, dass ich vergesse, mein Brot zu essen. Mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen. Ich bin wie eine Eule in der Wüste, wie ein Käuzchen in zerstörten Städten. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Das ist wirklich, tiefer in die Depression einsteigen können wir nicht als mit diesen ersten Zeilen. Viel tiefer geht's nicht, wenn wir die Bibel aufschlagen. Und auf der anderen Seite gibt es ja diese Stimme in diesem Psalm, die vom Lob Gottes spricht, von der Hoffnung darauf, dass Gott hilft, dass er da ist, dass er eingreift ins Leben, dass er sich erbarmt. Und das steht so direkt hintereinander und man fragt sich schon so ein bisschen, irgendwas stimmt mit diesem Autor nicht, mit dem, der diese Zeilen gedichtet hat. Ist er vielleicht schizophren, manisch-depressiv? Ist er nicht ernst zu nehmen, weil er negativen Gefühlen mit so Durchhalteparolen begegnet? Und interessant ist, wenn man die Psalmen so ein bisschen studiert, dann ist es nicht der einzige Psalm, wo das der Fall ist. Also wenn euch das wie mir geht, das fand ich immer besonders schwierig eigentlich, wenn ich im Psalm lese, dass irgendwie, da wird auf der einen Seite von den tiefsten Tiefen gesprochen und dann plötzlich doch freuen sich wieder alle. Und da ist wieder die Hoffnung. Das Spektrum reicht oft von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und uns begegnen Leid, Einsamkeit, Kummer, Wut, Angst, totale Gottverlassenheit. Und dann im nächsten Satz lesen wir von Euphorie, Vertrauen, Mut und absoluter Gotteshingabe. Ich habe es gerade schon gelesen, dieser Anfang von dem Psalm, wo wirklich in den schlimmsten Tönen davon gesprochen wird, wie es diesem Mann geht oder dieser Frau. Wir wissen nicht, wer es geschrieben hat. Aber es kommt noch ein bisschen schlimmer. Wenn wir Vers 11 lesen, dann steht da vor deinem Drohen und Zorn. Moment, zweite Hälfte. Weil du mich hochgehoben und zu Boden geworfen hast. Wortwörtlich wird hier gesagt, Gott hat mich hochgehoben im Sinne von aufgerichtet. Er hat sich mir zur Seite gestellt, er hat mir geholfen. Und weil er mich hochgehoben hat, kann er mich umso tiefer fallen lassen. Perfide, dieser Gott. Unerklärlich. Wie kann das in der Bibel stehen? Oder Vers 24 spricht davon, dass Gott absichtlich das Leben von Menschen verkürzt, um ihnen auch die letzte Hoffnung zu nehmen. Letzte Lebensfreude zu rauben. Und dann mittendrin sind diese Verse, man kann es ziemlich genau eingrenzen, sprachlich ist es sehr anders, die ganze Stimmung ist anders, Vers 13 bis 23. Und mittendrin steht zum Beispiel dieser Satz in Vers 18, er, also Gott, wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Nur um dann ein paar Zeilen später wieder davon zu sprechen, dass Gott das Leben der Menschen bewusst verkürzt. Das passt irgendwie nicht zusammen. Es gibt diese Gegensätze. Es gibt die Gegensätze in dem Psalm, es gibt die Gegensätze in der Bibel. Und hier kulminiert das im Psalm 102, ein Psalm der Gegensätze. Was ist mit diesen zwei unterschiedlichen Realitäten, von denen hier die Rede ist? Und ich weiß nicht, ob ich die richtige Antwort gefunden habe, aber ich habe eine Antwort gefunden, die mir Hoffnung gibt. Eine Antwort auf die Frage, wie wir mit solchen unterschiedlichen Texten umgehen in einem Psalm, ist, dass wir darüber nachdenken, wie wurden die eigentlich benutzt, die Psalmen? Also was war der Gebrauch die Praxis der Psalmen, wie hat man sie benutzt? Wie ist man mit ihnen damals umgegangen? Es sind ja keine fertig abgeschlossenen Texte. Und das Zweite, was die Psalmen deutlich machen und was uns, glaube ich, auch eine Idee gibt, wie wir mit diesem himmelhoch jauchzenden und zu Tode betrübten Menschen umgehen, der hier spricht, ist, dass die Suche nach Gott eine ewige Suche nach Gott ist. Das sind meine zwei Gedanken für heute. Es geht um die Praxis der Psalmen und es geht um die ewige Suche nach Gott. Wir haben das schon in den letzten Wochen immer wieder gesagt. Dieser Psalm ist sehr direkt und das ist typisch für die Psalmen. Psalmen theorisieren nicht über Gott oder schreiben eine Theologie von Gott. Es geht hier nicht systematisch zu. Nein, Psalmen sind Worte direkt an Gott, Gebete an Gott, ohne jeden Filter. Da gibt es auch keinen, da gibt es jetzt nicht irgendeine Gruppe, die sich erstmal hinstellt und prüft, ob das so geht, dass man das so sagen darf. Nein, der Psalm wurde so gedichtet und dann wurde auch so gesungen. Und dann wurde er wieder gesungen und wieder gesungen. Und dieser Psalm hier erinnert uns daran, dass es in der Bibel jede Menge Leute gibt, die denen es richtig schlecht ging. Zum Beispiel Hiob. Uns erinnert das an Hiob vielleicht. Physische Probleme, psychische Qualen, verbrannte Gebeine, Appetitlosigkeit, die Haut hängt in Fetzen runter. Soziale Isolation, Einsamkeit, Todesangst. Das beschreibt das Leid von Menschen über viele Generationen und Kulturen hinweg. Dieser Psalm könnte ohne weiteres im KZ von Auschwitz gebetet sein oder in den Trümmern syrischer Städte, Mexico City nach dem Erdbeben, Myanmar für die Rohingya. Das Leiden ist das Gleiche. Das Leiden ist universell über alle Zeiten. Das zeigt uns, dass Psalmen unabhängig von Zeit und Ort funktionieren können, weil es direkte Äußerungen von Gefühlen sind. Es zeigt uns auch, und das ist interessant, wenn wir jetzt, das wird ein bisschen technisch jetzt, aber wenn wir diesen Psalm uns anschauen, dann ist der schon mal überarbeitet worden. Ja, es gibt nämlich zwei Versionen von diesem Psalm. Wenn man so durchliest, was Leute dazu sagen, dann ist es ziemlich deutlich, dass es eine ältere Fassung gibt von diesem Psalm. Irgendwann entstanden so im babylonischen Exil, also in der Zeit, wo die Juden weggeführt wurden und es nicht mehr dieses Königreich David gab. Und das sind vor allen Dingen diese Klageverse am Anfang des Psalms und am Ende. Und dann gibt es noch eine zweite Fassung, eine etwas jüngere Fassung dieses Psalms. Das sind dann diese Verse 13 bis 23, wo man den alten Psalm genommen hat und um ein paar Verse ergänzt hat. Man hat sie sozusagen so reingeschoben, reingepfropft. Das wird sprachlich deutlich, inhaltlich deutlich. Und das war und damals, und das ist ja eigentlich auch heute, überhaupt nicht ungewöhnlich, dass man sowas macht. Psalmen waren Gebrauchsgegenstände. Das waren Lieder, die man gesungen hat, die darüber sprachen, wie es einem geht und was man Gott sagen möchte. Das ist so, wie wenn man heute vielleicht noch ein Volkslied nimmt und noch ein paar Strophen dazu dichten würde. Und das ist sehr wichtig für unser Verständnis, dass wir diesen Psalm als eine Praxis verstehen, nicht als einen Text, der einfach ohne jeden Kontext ist und ohne jedes Ausüben von diesem Psalm. Und was auch spannend ist, diese etwas positiveren, hoffnungsvollen Verse hat man eingefügt ins Drama. Man hat nicht einfach das Drama gelöscht. Man hat nicht die persönlichen Emotionen gelöscht. Man kann hier sehen, dass sich irgendwas entwickelt hat. Der Gott von dem Psalm, wie wir ihn heute haben, ist ein anderer, vielleicht wie der Gott von diesem einen Menschen, dem es so dreckig ging, ein paar hundert Jahre vorher. Der Gott, den man in Babylon als erbarmungslos, als strafend erfahren hat, als jemand, der Leid über Menschen bringt, ist einige Zeit später gnädig. Er straft doch nicht für immer. Babylon ist nicht das Ende. Es wird sogar ein neuer Tempel gebaut. Ein Gott, der das Gebet der Verlassenen hört. Aber, und das ist auch interessant, die neueste Fassung dieses Psalms, also ungefähr so um 300 wurde er dann verfasst, ist nicht entstanden, als es ihm kurzzeitig gut ging, sondern als es ihm wieder schlecht ging. geschichtlich also zu einer Zeit, wo die Hochphase nach Babylon schon wieder vorbei war, wo sie über alle Winde zerstreut wurden. Und natürlich hat man es auch danach noch gesungen. Wir singen es ja bis heute und lesen es. Doch anstatt in dieser Zeit, wo sie in die Diaspora verstreut wurden, wo kleine Synagogen entstanden haben oder Tempel nicht mehr für alle zugänglich war, doch anstatt wieder in hemmungslose Trübsal zu verfallen, wird die Freude eingepfropft ins Leid. Man singt den Psalm jetzt anders. Man hat beides erlebt. Man erinnert sich kollektiv daran, dieser Gott, den wir jetzt gerade als schwierig erleben, ist nicht immer schwierig gewesen. Aber er war auch nicht immer gut. Wir müssen ihm irgendwie beides sagen. Gott ist nicht mehr so eindimensional strafend wie in der ersten Fassung. Er ist auch nicht eindimensional gut. Er ist beides. Er ist irgendwie geheimnisvoll. Und damit bin ich schon beim zweiten Punkt, bei der Suche nach Gott. Erich Zenger, der sollte euch mittlerweile ein Begriff sein, wenn ihr sonntags hierher kamt zu den letzten Predigten über den Psalm, wir hatten immer schöne Zitate von ihm. Einer besten Kommentare oder Zitate, die ich zu diesem Phänomen gefunden habe, dass Gott irgendwie nicht so leicht zu definieren ist. Erich Zenger schreibt, ihr könnt das mitlesen auf eurem Zettel. Ist ein bisschen, er ist Theologe, aber er macht es so praktisch wie möglich. Ich kann euch empfehlen, nehmt das Blatt mit, lest es zu Hause nochmal, wenn es jetzt nicht sofort Klick macht. Die biblische Gottsuche hat viele literarische Formen. Erzählung, ethische und kultische Weisung, prophetische Gerichts- und Heilspredigt, weisheitliche Sprüche und Reflexionen. Vor allem hat sich die Gottsuche verdichtet in den einzelnen biblischen Psalmen und im Psalter als Buch. In den bittenden und anklagenden, dankenden und lobpreisenden Psalmen, die das Verborgene oder das Zugewandte, nahe oder ferne, tröstende oder beunruhigende Du Gottes suchen, entdecken die Beterinnen und Beter das spezifische Geheimnis des biblischen Gottes, das die in Exodus 3,14 gegebene rätselhafte Deutung des Gottesnamens Yahweh erläutern will. Das bedeutet übersetzt, ich werde sein, wer immer ich sein werde. Ich werde bei euch da sein, als welcher immer ich bei euch da sein werde. Das ist gewiss die Zusage der unerschütterlichen Treue und der unerschöpflichen Wirkmächtigkeit des biblischen Gottes. Aber zugleich klingt hier das Geheimnis der Verborgenheit und der Unverfügbarkeit dieses Gottes mit. Und beides motiviert die Gottsuche und gibt ihr die Gestalt der Gottessehnsucht. Die Sehnsucht lebt aus der Kraft und Leidenschaft der Liebenden, die vom liebenden und geliebten Gott ergriffen sind und die Gemeinschaft mit ihm suchen, in Freude und Leid. Zenger sagt hier, dass Gott immer beides ist, treu und mächtig, aber auch verborgen und nicht verfügbar. Und sobald wir glauben, dass wir ihn endgültig gefunden haben, dass wir jetzt wissen, wie Gott ist, macht's puff und er ist nicht mehr zu sehen. Er entschlüpft unserer Vorstellungskraft und irgendwann taucht er als ein anderer Gott wieder auf. Nicht ein anderer Gott im Sinne von einem anderen Gott, aber im Sinne von für uns ein Gott, den wir anders verstehen können, zu dem wir anders kommen können. Und dieser Psalm 102 ist ein lebendiges Zeugnis davon, dass diese Herausforderung nicht neu ist. Das war schon immer so. Man musste damit umgehen lernen in der Geschichte, dass Gott nicht so macht, wie ich eigentlich will. Und irgendwann hat man angefangen, ihm das direkt zu sagen und damit hat man irgendwie gute Erfahrungen gemacht. Deswegen kann hier der scheinbar abwesende, strafende und unerklärliche Gott neben dem Gott stehen, der auch in Zukunft alles tun wird, um sein Volk zu retten und zu beschützen. Und so schwer das zu ertragen ist, das spreche ich aus eigener Erfahrung, wir können Gott nur neu entdecken, wenn er manchmal abwesend ist. Wie sollen wir ihn sonst neu entdecken? Wenn er immer da ist, ist er immer der gleiche für uns. Wenn er manchmal nicht verfügbar ist, dann geben wir uns Mühe, um ihn zu suchen. Und wer Gott niemals hinterfragt, wer Gott niemals anklagt, wer niemals sagt, meine Haut hängt in Fetzen an meinem Körper runter und du bist schuld, Gott, der wird Gott nicht neu entdecken können. Der wird auch nicht von seiner Liebe überrascht werden, von seiner Nahbarkeit, von seiner Leidenschaft, die er hat. Und nur wenn wir dieses kleine Bild von Gott verlieren, dieses alte Bild, was irgendwie nicht mehr passt, finden wir ein größeres, ein schöneres, ein mächtigeres, ein liebevolleres Bild von Gott. Gott selbst, nicht nur ein Bild. Anwesenheit und Abwesenheit von Gott, das sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Und als hier die Juden im Jahr 300 vor Christus mal wieder die Erfahrung der Abwesenheit Gottes machen, gibt es in ihrem kollektiven Gedächtnis eine Veränderung. Es gibt die Klage, dieser Psalm besteht immer noch aus einer Klage, aber es gibt eine Veränderung zur letzten großen Krise. Sie fügen die Hoffnung mit ein in diese Klage. Sie schaffen es, den abwesenden Gott mit dem treuen Gott in Einklang zu bringen. Und nicht nur das, ihr Bild von Gott ist größer geworden, liebevoller geworden. Und das sehen wir daran, dass es in diesem Einschub, Vers 13 bis 23, jetzt plötzlich nicht mehr darum geht, dass Gott das Beste für sein Volk Israel möchte und alles tun wird, um sie zu retten. Nein, diese Phase der Läuterung, diese Krisen haben dazu geführt, dass sie nun auf einen Gott hoffen, der ganz persönlich für das Wohl aller Völker eingreift. Es ist kein Gott, der sich beschränkt auf ein kleines Volk und ein kleines Gebiet, was er zu Ruhm und Ehre führen wird, sondern es ist ein Gott, der für alle da ist. Ein Gott, der kommt, um alle zu retten, der sich einmischt. Ich lese nochmal Vers 19 bis 23. Das werde geschrieben für die Nachkommen. Und das Volk, das er schafft, wird den Herrn loben. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe. Der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes, dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem, wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche dem Herrn zu dienen. Nicht das eine Volk, nicht der eine König, nicht die einen Gefangenen aus dem einen Volk, alle Gefangenen. Und dafür braucht es zwei große Krisen, damit sie das endgültig verstehen, damit das Einzug hält in die Literatur, damit sie das singen können. Unser Gott ist ein Gott, der alle rettet. Es lässt ihre Gebete größer werden, inklusiver werden. Und das gilt nicht nur fürs Kollektiv, das gilt auch für jeden von uns. Wenn wir in Krisen geraten, haben wir immer die Wahl. Wir können bei Vers 12 stehen bleiben. Wir können unser Leid klagen, das gehört dazu. Das ist nicht falsch, das ist der erste Schritt. Aber wir müssen dieses Lied fortschreiben. Erstmal muss ich erkennen, dass Gott nicht der Erfüller aller meiner Wünsche ist, noch mein Leben absichtlich schwierig macht und verkürzt, auch wenn es sich so anfühlt, um dann in einem zweiten Schritt zu erleben, dass Gott uns auch wieder seine Anwesenheit schenkt. Wir dürfen einen Gott kennenlernen, der auch in schweren Zeiten Hoffnung bedeutet. Ein letzter Gedanke zu dieser Suche nach Gott. Wenn wir Psalm 102 in seiner heutigen Fassung lesen, dann dürfte uns eigentlich nichts daran hindern, den nochmal zu verändern, nochmal was dazu zu schreiben. Letztlich macht das die Bibel selbst, denn wir lesen hier von einem Gott, der eingreift, der persönlich eingreift zum Wohl aller Völker. Darauf hoffen sie. Und in der Retroperspektive wissen wir, dass Gott das getan hat, dass Gott eingegriffen hat zum Wohl aller Völker, nicht mehr nur zum Wohl der Juden. Gott hat sich eingemischt, ist auf diese Welt gekommen in der Gestalt seines Sohnes Jesus Christus. Und was sagt Jesus, als er die erste Predigt hält? Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und das Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Das steht so oder so ähnlich in diesem Psalm 102, auch wenn er hier aus Jesaja zitiert. Aber es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Jesaja das Gleiche sagt wie Psalm 102, weil auch Jesaja zu einer Zeit schreibt, wo man beginnt zu verstehen, dass dieser Gott nicht nur so ein Gott ist, der so für eine kleine Gruppe da ist, sondern dass dieser Gott immer einen größeren Plan hatte. Gottes Erbarmen ist universell. Seine Gnade gilt allen, die nach ihm suchen. Und spätestens mit Jesus Christus dürfte uns das allen klar sein. Da wird es manifestiert. Denn da kommt Gott auf diese Erde. Diese ewige Suche nach Gott hat sozusagen einen vorläufigen Höhepunkt gefunden, die diesen Psalm fortschreibt. Wir dürfen jetzt umso mehr wissen, dass auf unser Leid auch wieder Freude folgt. Auf die Gottabwesenheit folgt die Anwesenheit, weil Christus Immanuel ist, Gott mit uns. Und das beschreibt auch dann eigentlich Paulus. Der spricht mehr als 100 Mal davon. Wir haben da diese spannende Reihe vor den Ferien gehabt. Er schreibt mehr als 100 Mal davon, dass er eins ist mit diesem Gott. Dass die Trennung nicht mehr da ist. Natürlich ist die Trennung irgendwie materiell da. Er ist ganz Mensch und Gott ist irgendwie nicht so sichtbar. Aber Paulus weiß, dass wir in diesen zwei Realitäten als Christen jetzt schon leben. Historisch sind wir an die Bibel gebunden, an die Zeugnisse gebunden, die wir dort lesen, aber wir glauben nicht an ein Buch, wo Gott irgendwann mal aufgehört hat. Wir glauben an einen Gott, der jetzt und hier lebendig ist, der jetzt da ist, der jetzt und heute nur ein Gebet entfernt ist oder nur eine Stille entfernt ist. Und das zeigt uns anhand der Psalmen, dass unsere Gotteserfahrung eigentlich täglich aktualisiert wird. Ein tägliches Update, ohne nervige Neustarts. Manchmal braucht es einen Neustart, vielleicht ist das gar nicht so ein schlechtes Bild. Wir dürfen sozusagen persönlich die Psalmen fortschreiben, immer mit dem Wissen, dass sie zutreffen. Dass Gott treu ist, dass die Hoffnung nicht umsonst ist. Dass sein Versprechen wahr wird, dass wir mit ihm eins sein dürfen. Und jetzt meine Frage an uns, die wir hier sitzen und stehen. Wie erlebst du gerade diesen Gott? Ist er Teil von deinem Alltag? Ist er Realität oder ist er vielleicht abwesend? Oder ist er anders, als du ihn gerne hättest? Hast du Hoffnung, wenn du an Gott denkst, oder fühlst du dich einfach nur fallen gelassen? Aufgehoben und fallen gelassen. Das Spannende an diesem Psalm ist, dass selbst diese dramatische Erfahrung von Gottes Abwesenheit nichts daran ändert, dass sich dieser Schreiber von dem Psalm, die Schreiberin, direkt an Gott wendet. Ich lese nochmal Vers 2 und 3. Das sind eigentlich die eindrücklichsten Verse, wenn man so den ganzen Psalm sieht. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Verbirg dein Antlitz nicht mehr vor mir in der Not. Neige deine Ohren zu mir, wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald. Totale Gottverlassenheit, totale Abwesenheit Gottes und trotzdem redet er mit Gott. Das ist im Grunde die Essenz von Glauben. Und erst in diesem Schritt, in diesem mutigen Schritt, macht er die Erfahrung, dass Gott dann tatsächlich da ist und anders wiederkommt, als er ihn damals kannte. Wir dürfen Gott anklagen, wir dürfen aber auch staunend erleben, dass sich unser Bild von ihm aktualisiert. Dass er nicht so klein bleibt, wie wir am Anfang dachten, dass er ist. Aber dass er auch nicht so kontrollierbar bleibt, wie wir ihn gerne hätten. Dass er lebendig wird, dass er in Spannung steht mit den Hoffnungen, die wir haben und den Wünschen, die nicht erfüllt werden. Ich möchte euch jetzt zum Schluss von dem, was ich jetzt hier zu sagen hatte, einladen, nochmal einen Moment still zu werden, diesen Psalm zu nehmen und für euch persönlich zu aktualisieren. Ihn sozusagen in euer Jetzt zu holen. Und da kann es tatsächlich sein, dass einige von euch in den ersten Versen hängen bleiben, weil das ist das, wie ihr euch gerade fühlt. Manche von euch werden die ersten Verse gar nicht verstehen, weil sie denken, es ist immer alles super mit Gott. Dann ist vielleicht Vers 18 dein Vers. Aber lasst uns gemeinsam reinschauen, lasst uns sozusagen diesen Psalm für uns aktualisieren und dann nach dieser kurzen Stille feiern wir zusammen das Abendmahl, die Aktualisierung von Gott schlechthin. Viel Spaß damit.